Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Ich drücke die ganze Zeit F5, aber da kommt nichts Neues. Auf dem Twitter-Kanal vom Weltchefredakteur Ulf Poschardt. Weil der da erstmal nichts mehr schreiben will. Ist das jetzt richtig und gut oder falsch und schlecht? Darüber machen wir uns heute Gedanken. Und da wir gerade schon bei mittelalten bis alten weißen Männern sind, um die geht's gleich bei uns auch ganz grundsätzlich. Oder besser gesagt, um einen Versuch, auch mal andere Menschen zu Wort kommen zu lassen in den Medien. Frauen zum Beispiel. Das und mehr bis 16 Uhr in Medias Res. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn in einem Land eine wichtige Wahl stattfindet, dann berichten da spätestens am Wahlabend viele nationale und auch internationale Medien drüber. Und dann wird da oft von mindestens einer Wahlparty berichtet. Und zwar von der Partei, die besonders gut abgeschnitten hat. Aber in Spanien, da ist das gestern ein bisschen anders gelaufen, denn die rechtspopulistische Partei Vox, die ihre Sitze mehr als verdoppeln konnte, die hat mehrere Journalistinnen und Journalisten ausgesperrt von ihrer Wahlparty. Ich habe darüber heute Nachmittag mit Julia Macher gesprochen. Sie ist freie Journalistin in Spanien. Also, wer konnte da gestern warum nicht berichten?
Naja, draußen bleiben mussten gestern die Journalistinnen und Journalisten der Online-Zeitung eldiario.es und die von der spanischen Verlagsgruppe Prisa. Zu Prisa gehören zum Beispiel El País, das ist eine der großen Tageszeitungen in Spanien, und die Cadena Ser, das einflussreichste private Wortprogramm. Das ist zwar jetzt nicht so überraschend, denn bereits während des Wahlkampfs hat Vox Vertretern von diesen Medien den Zugang verweigert. Damals hat die Wahlbehörde eingegriffen und gesagt, so eine Diskriminierung verstoße gegen das in der Verfassung verbriefte Recht der Presse, wahrhafte Informationen zu empfangen und zu verbreiten. Vox hat eingelenkt. Gestern Abend aber blieben dann die Türen zu und Vox hat argumentiert, die Wahlparty sei eine Privatveranstaltung und für die gelte die Anweisung der Wahlbehörde nicht mehr.
Nun war eines der wichtigsten Themen von Vox der Katalonien-Konflikt rund um die Wahlen und die zum Teil gewaltsamen Proteste der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter. Hängt jetzt die Ausladung der Journalistinnen und Journalisten von gestern auch damit zusammen?
Ja, also ich glaube, dass der Katalonien-Konflikt schon zur Verschärfung des Tons beigetragen hat. Aber ich glaube, dass das Veto von Vox in erster Linie einen anderen Hintergrund hatte. Die spanischen Rechtspopulisten stilisieren sich, so ähnlich wie das auch andere rechtspopulistische Bewegungen in Europa machen, zum Opfer von einer angeblichen progressiven Meinungsdiktatur. Sie haben immer wieder gesagt, dass sie sich unfair behandelt fühlen, etwa weil Positionen zu Migration in Leitartikeln von El País als xenophob oder intolerant bezeichnet worden waren. Und das, so sagt Vox, sei eine gefährliche Dämonisierung ihrer Partei, die zu Gewalt führen könne. Dabei geht es halt, wie gesagt, explizit um Leitartikel, also um Texte, in denen natürlich politische Positionen formuliert werden sollen und müssen. Und diese Debatte wirkte schon etwas absurd, eben auch weil Vox immer versucht hat, sich als Garant für Meinungsfreiheit darzustellen.
Aber es scheint so zu sein, dass das mit der gestörten Presse- und Meinungsfreiheit Vox nicht exklusiv hat, weil auch dem amtierenden spanischen Regierungschef Sanchez von den Sozialisten, also dem vorgeworfen wird, etwas gegen die Kommunikationsfreiheit zu haben. Was sind da die konkreten Vorwürfe gegen ihn?
Da geht es vor allem um ein Dekret, das die sozialdemokratische Regierung letzte Woche verabschiedet hat. Das ist ein Dekret, das der Regierung erlaubt, ohne richterliche Anordnung Webs zu schließen und Kommunikationswege zu kappen. Und zwar, wenn darüber Aktionen geplant werden, die die öffentliche Ordnung gefährden. Hintergrund für dieses Dekret ist der Katalonien-Konflikt. Sanchez wollte damit in erster Linie die Pläne der katalanischen Regionalregierung torpedieren, sowas wie eine digitale Republik aufzubauen, also so eine parallele digitale Infrastruktur, über die die Verwaltung abgewickelt werden sollte. Das Dekret ist aber so formuliert, dass es tatsächlich weit über diesen konkreten Fall hinausgeht. Und Netzaktivisten haben es als eine Art digitalen Ausnahmezustand bezeichnet und vermuten, es könne verfassungswidrig sein, eben auch weil es der Regierung so eine starke Handhabe gibt, also dass es eben keine richterliche Anordnung mehr braucht, um so gegen Kommunikationskanäle vorzugehen.
Und Sie haben es gesagt, dieses Dekret, das ist jetzt so richtig offiziell verabschiedet. Das heißt, das hat auch nach der Wahl Bestand und da können jetzt einfach so Seiten und Apps abgeschaltet werden?
Theoretisch ja, praktisch ist es schwieriger. Also vielleicht ein aktuelles Beispiel. Seit heute Vormittag blockieren hunderte Unabhängigkeitsbefürworter den französisch-spanischen Grenzübergang in La Jonquera. Organisiert hat den Protest der Tsunami Demokratik. Das ist die Online-Plattform, die vor 3 Wochen schon den Flughafen in Barcelona blockiert hat und jetzt erneut zu 3-tägigen Protesten aufruft. Tsunami Demokratik organisiert die Aktion über einen Telegram-Kanal und eine eigens entwickelte App, die bei der Microsoft-Firma GitHub angesiedelt ist. Das sind natürlich Strukturen, auf die Spanien keinen Zugriff hat. Dieses Dekret würde der Regierung jetzt aber tatsächlich zu ermöglichen, angesichts der Blockade an der Grenze die Netzbetreiber anzuweisen, alle Verbindungen zu kappen. Getan hat sie es noch nicht. Netzexperten warnen auch davor, sowas zu tun. Und die sagen eben, bei so einer Blockade alles zu kappen, das wäre, wie wenn man mit Kanonen auf Spatzen schießt. Das Kollektiv Technautas zum Beispiel hat auch daran erinnert, dass solche Radikalmaßnahmen in Ägypten etwa die Proteste damals erst richtig beflügelt haben.
Meint Julia Macher, Journalistin in Spanien, über die Meinungsfreiheit in dem Land, gerade auch in Zeiten des ungelösten Katalonien-Konflikts. 100 Chefredakteure und nur 8 Chefredakteurinnen. Das sind Zahlen, die der Verein Pro Quote Medien ermittelt hat in Deutschland bei deutschen Regionalzeitungen. Und das zeigt nochmal, wie männlich dominiert viele Medien immer noch sind. Und auch direkt in den journalistischen Texten und in den Audios und in den Videos, da kommen meistens immer noch mehr Experten als Expertinnen zu Wort. Viele Männer und kaum Frauen. Aber das muss ja nicht so bleiben, zeigt ein vielversprechender Ansatz aus Großbritannien. Ada von der Deken berichtet.
Es ist ein ambitioniertes Projekt, das die BBC gestartet hat.
50-50 began on one BBC News program in January 2017.
50-50, das heißt, die Beiträge in Fernsehen und Radio sollen zu gleichen Teilen von Frauen und Männern beigesteuert werden. Außerdem sollen ebenso häufig Expertinnen wie Experten im Programm auftauchen. Die Initiative soll für mehr Ausgewogenheit in der Berichterstattung sorgen. Die Redaktionen konnten freiwillig teilnehmen. Schafften es zu Beginn nur ein Viertel der Teams, gleichermaßen Frauen wie Männer einzubinden, waren es nur ein Jahr später schon 3/4 der teilnehmenden Redaktionen.
Behind those numbers you'll find some of the BBC's best-known programs.
Umfragen zeigen, dass immerhin ein Fünftel der Zuschauerinnen einen Unterschied bemerkt haben. Der höhere Frauenanteil im Programm habe zudem dazu geführt, dass ihnen das Programm besser gefalle. Mehr Akzeptanz bei den weiblichen Zuschauern, ein Erfolg für den gebührenfinanzierten Sender. Und es bleibt nicht bei der BBC. Mittlerweile nehmen auch andere Medienhäuser am 50-50-Projekt teil, wie etwa die Tageszeitung Financial Times. Mit nur einem Viertel Abonnentinnen und einem Fokus auf traditionell männerdominierte Branchen kein einfaches Unterfangen. Die Financial Times hatte bereits mit einem automatisierten Programm experimentiert. Die Software She Said, He Said, übersetzt Sie sagte, er sagte, analysiert seit einem Jahr Namensnennungen in allen Texten und spuckt eine Statistik darüber aus. Digitalredakteurin Cass Hennessy ist bei der Financial Times für die Leserbindung zuständig.
She Said, He Said was brilliant at letting us know what the gender imbalance was. It's much harder to use an automated system to get people to actually look at the numbers.
Das Werkzeug gebe zwar Auskunft über die Ungleichheit, das sei durchaus nützlich, allerdings hätten die Mitarbeiter diesen Statistiken kaum Beachtung geschenkt, sagt Cass Hennessy. Das She Said, He Said Programm läuft nach wie vor, ebenso wie Janet, ein Analysewerkzeug für Bilder. Der Durchbruch kam aber erst mit dem 50-50-Projekt, das die FT seit einem halben Jahr von der BBC übernommen hat. Der Clou ist die besondere Auswertungsmethode.
Whereas with 50-50 we've kind of tried to exclude the things we can't control.
Bei 50-50 versuchen wir, die Dinge auszuschließen, die wir nicht in der Hand haben. Wir zählen Präsident Trump nicht mit, weil fast jedes Team ihn zitiert. Das verzerrt das Bild. Die Teams zählen, worüber sie selbst Kontrolle haben. Also sehr wohl die Expertinnen und Experten, die im Text auftauchen. Oder wer für Kolumnen beauftragt wird.
In Teams nehmen sich wechselnde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jede Ausgabe vor und zählen per Hand die genannten Frauen und Männer durch, die nicht durch die Nachrichtenlage gesetzt waren. Dadurch sei das Thema Geschlechtergleichheit viel präsenter im Redaktionsalltag geworden, sagt Cass Hennessy. Zahlen könne man noch nicht präsentieren, aber der Trend weise in die richtige Richtung. Bei der Suche nach weiblichen Stimmen falle bislang ein Unterschied zwischen den Geschlechtern auf.
There may be some more reticence for women to put themselves forward.
Frauen sind insgesamt zurückhaltender. Die möchten sich gerne ganz sicher sein, auf dem neuesten Stand zu sein, bevor sie auf eine Frage antworten. Männer hingegen, so höre ich es oft, sind da selbstsicherer. Die antworten gerade heraus, obwohl sie nicht unbedingt mehr wissen als Frauen.
Diese Erkenntnis deckt sich mit Janie Orgards Untersuchungen. Die Professorin für Medien und Kommunikation an der London School of Economics schätzt die Anstrengungen der Medienhäuser für mehr Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern.
Who you quote in the news is a signal and a sign of authority.
Wer in den Nachrichten zu Wort kommt, das ist ein Zeichen von Autorität. Wenn man also eine sehr voreingenommene Berichterstattung hat, ständig deutlich mehr Zitate eines bestimmten Geschlechts gegenüber dem anderen hat, dann ergibt sich daraus eine Botschaft darüber, welche Stimmen Gewicht haben und wer demnach die Macht hat.
About whose voice counts, yeah, and whose authority counts.
Das Thema müsse sowohl in der Ausbildung als auch in der Weiterbildung von Journalistinnen und Journalisten deutlich mehr Gewicht bekommen, sagt Janie Orgard. Frauen machten schließlich die Hälfte der Bevölkerung aus. Die Medien bildeten das aber noch längst nicht so ab.
Aber es ist möglich, das zu ändern. Das zeigen Medien aus Großbritannien. Was die da so genau machen, das hat Ada von der Deken erzählt. Städte und Gemeinden, die kümmern sich um Schulen und Straßen, um Führerscheine und Ausweise oder auch um Abwasser und Abfall. Aber manche Städte, die kümmern sich auch noch intensiv um was anderes, um ihre Internetseite. Die Stadt Dortmund zum Beispiel, die war da längere Zeit sehr aktiv, hat dortmund.de zu einem richtigen Nachrichtenportal gemacht. Also hat da mal über die deutsche Meisterschaft im Unterwasser-Rugby berichtet, hat mal ein Interview mit einem Comedian veröffentlicht oder, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, auch über die Meisterfeier von Borussia Dortmund geschrieben. Das hätte die Stadt Dortmund aber so nicht machen dürfen, weil eine Stadt eben eine Stadt ist und Journalismus in Deutschland staatsfern zu sein hat. Das hat gerade das Landgericht Dortmund so entschieden. Und wie das einzuschätzen ist, das bespreche ich jetzt mit Christian Erhardt. Er ist Chefredakteur von Kommunal, einem Fachmagazin für Bürgermeister, Kommunalpolitikerinnen und Verwaltung. Guten Tag, Herr Erhardt.
Schönen guten Tag, Herr Sterz.
Bedeutet jetzt das Urteil also, dass die Städte und Gemeinden nur noch sowas wie Öffnungszeiten vom Bürgerbüro veröffentlichen dürfen oder, keine Ahnung, Weihnachtsgrüße von der Bürgermeisterin und das war's?
Nein, im Gegenteil. Es ist sogar ein Stück weit, sehe ich dieses Urteil als Chance sogar für die Gemeinden, weil sie dürfen, und das sagt das Gericht sehr deutlich, ihrer Informationspflicht nachkommen. Das heißt, Gemeindeblätter, Amtsblätter sollen ihre Politik erklären, und das sollen sie eben auch künftig weiterhin tun. Sie sollen nur nicht über die Dinge berichten, die drumherum passieren, also der Verkehrsunfall oder das Unwetter. Über das Unwetter dürfen sie aber berichten, in dem Augenblick, wo es zum Beispiel darum geht zu sagen, Achtung, deine Mülltonne konnte umherfliegen oder wir haben bestimmte Sicherungsmaßnahmen, du kannst dich bei der Kommune melden. Das ist ureigene Aufgabe der Kommune und da wurden sie sogar ein Stück weit gestärkt durch das Urteil.
Und genau das, was Sie schildern, was möglich ist, das macht zum Beispiel dortmund.de inzwischen, denn die Seite sieht jetzt ganz anders aus. Da gibt es also mehr klassische Infos von der Stadtverwaltung. Aber zum Beispiel bei köln.de, da gibt es im Moment, Zitat, Karnevalslieder 2019-2020, unsere Playlist bringt euch in Jecke Stimmung. Oder bei münchen.de gibt es einen Text über 9 besondere Fahrradläden. Oder auf hamburg.de, da habe ich eine Nachricht gefunden, dass das Atomkraftwerk Brokdorf wegen Reparatur vom Netz muss. Das klingt jetzt aber doch wieder sehr journalistisch und es wird auch rundherum Werbung geschaltet. Also das ist doch eigentlich, was nicht gewollt ist, oder?
Das gehört ganz genau eben nicht dahin. Es ist ein Beispiel tatsächlich, Sie haben das alles aus Großstädten herausgemeldet. Das stellen wir überhaupt fest, dass in diversen Großstädten, sowohl Dortmund als auch Köln als auch andere Städte, da häufig eben sich nicht auf das konzentrieren, was eigentlich ihre Aufmachung oder ihre Aufgabe ist. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, dass von den rund 11.000 Kommunen, die wir in Deutschland haben, aus meiner Sicht weit mehr als 10.000 Kommunen diesem auch wirklich nachkommen, dieser Informationspflicht nachkommen. Die haben bisher sogar eher die Sorge gehabt, Sie kennen das, wenn Sie so ein Amtsblatt sehen in kleineren Gemeinden, sieht das auch häufig noch so aus wie vor 30 Jahren, ich übertreibe das mal. Die haben sogar oftmals gezögert bisher, das moderner zu gestalten, weil sie genau davor Angst hatten, dass ein modernes A-Layout, eine entsprechende Aufmachung möglicherweise zum Problem werden könnte. Und das ist es eben nicht. Sondern es wird dann zum Problem, wenn sie tatsächlich kommerziell an der Stelle werden. Sie dürfen maximal, und selbst das würde ich Kommunen niemals empfehlen, sag mal so eine Refinanzierung von Druckkosten oder Ähnliches darf man machen. Eigentlich würde ich aber sagen, gehört das da gar nicht hinein. Berichten Sie nicht über Verkehrsunfälle. Berichten Sie eben lieber, wenn ich die Meisterfeier von Borussia Dortmund nehme, über die Ehrenamtlichen hinter den Kulissen bei so einem Fußballspiel, über den Anteil, den die Gemeinde hat, denn das ist das die Aufgabe der Gemeinde. Also wie kommt der Strom auf die Wiese? Wie sieht das mit ordnungsrechtlichen Dingen wie Parkplätzen und Ähnliches auf? Das ist ursächliche Aufgabe für die Kommunen und da müssen sie sogar weiter gestärkt werden, weil wir gleichzeitig das Problem haben, dass viele Kommunen Angst haben, dass dadurch, dass die Auflagen der Tageszeitungen zurückgehen, vieles nicht mehr abgebildet wird oder viele Bürger auch nicht mehr informiert werden. Und genau in diese Lücke müssen sie ein Stück weit eben auch reinspringen. Es gibt eine schöne Studie aus der Schweiz, die besagt, da wo die Auflage der Lokalzeitung besonders gering ist, ist auch die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen besonders gering. Insofern eine Aufgabe haben die Kommunen, aber definitiv nicht damit Geld zu verdienen.
Ja, aber trotzdem dürfen die doch nicht einfach die Lücke vom Lokaljournalismus schließen, oder? Das ist ja nicht der Job von einer Stadt.
Nein, sie dürfen ihre Blätter selber weiterentwickeln. Sie dürfen all das, was zur Daseinsvorsorge gehört, mitnutzen. Sie dürfen also, oder Gemeindeblätter, sage ich mal so, gehören somit zur Vielfalt, dürfen aber eben keine Konkurrenz sein. Das hat das Gericht sehr deutlich klargestellt. Konkurrenz bedeutet, wenn ich über allgemeine Themen spreche, die mit der Arbeit der Stadt, die Arbeit der Stadt nicht erklären. Die gehören dort nicht rein, sondern ureigenste Aufgabe ist es tatsächlich, über das, was im Gemeindeparlament passiert, über diese Dinge tatsächlich zu berichten. Und da haben Sie eine wichtige Aufgabe, auch eben unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten.
Herr Arndt, ganz kurz zum Schluss, Sie haben eben das Amtsblatt erwähnt, da werde ich auf der Stelle sehr müde, aber auf der anderen Seite, was für Möglichkeiten gäbe es, das tatsächlich so ein bisschen interessanter zu machen? Also Firmenporträts oder persönliche Porträts von Künstlern oder sowas, ginge das?
Ja, so etwas geht aus meiner Sicht. Es sagt das Gericht ja auch sehr deutlich, es darf nicht im Mittelpunkt die allgemeine Berichterstattung stehen. Es darf aber immer im Gesamtkontext, wenn ich sage mal 80% rund um die Gemeindeverwaltung sehen, dann darf ein einzelner Artikel durchaus auch dazu erscheinen. Und gerade die neue Kneipe, die vielleicht aufgemacht hat, gehört dann zum Gemeindeleben. Hier kann ich sehr wohl auch beschreiben, wie beispielsweise der Bürgermeister zur Eröffnung gekommen ist oder Ähnliches. Das gehört sogar rein. Und ich empfehle Kommunen ganz dringend sogar, ihre Amtsblätter aufzuwerten zu Gemeindeblättern, auch im Layout moderner zu werden, dort ansprechender zu sein. Das alles hat das Gericht nicht verboten. Im Gegenteil, da ist jede Menge Luft nach oben und da gibt es jetzt eine gewisse Rechtssicherheit.
Meint Christian Erhardt von der Zeitschrift Kommunal. Vielen Dank fürs Gespräch. Ulf Poschert, der hat den Habeck gemacht. Okay, ist jetzt ein kryptischer Insider, aber sieht ja wirklich so aus, dass Ulf Poschert, der Chefredakteur der Welt, das gemacht hat, was vor ihm schon Grünen-Chef Robert Habeck gemacht hat. Und zwar Schluss mit Twitter. Aber trotzdem passt der Habeck-Vergleich nicht wirklich, findet Michael Borgers in seinem Kommentar.
Jetzt ist er weg, liebe Twitter-Gemeinde. Und wir sind wieder allein, allein. Ulf Poschert will nicht mehr. Oder genauer, wir wissen jetzt, warum er nicht mehr will. Warum er sich seit Wochen nicht mehr zu Wort gemeldet hat im 280-Zeichen-Dienst. Warum ihn all diese Gefühle plagen, die er scheinbar so lange nicht kannte. Twitter sei ein Werkzeug für Feinde der Freiheit geworden, konstatiert der Chefredakteur der Weltgruppe in eigener Sache. Das Medium habe sich, Zitat, in gesellschaftlich angespannten, auch konfliktreichen Zeiten zu einem Brandbeschleuniger sowieso hitziger Debatten entwickelt. Zwei Grundzüge würden die Twitter-Kulturlandschaft dieser Tage prägen: Hass und Opportunismus. Deshalb, bilanziert er, sei es Zeit, sich zu verabschieden. Dabei war er lange Zeit in dieser anderen Welt ein König, ein Journalist, der Debatten anstoßen konnte. Wie 2017, als er sich nach dem Besuch einer Christmette an einen Abend bei den Jusos oder der Grünen Jugend erinnern fühlte. Oder ein anderes Thema, sozusagen sein größter Hit: die Freiheit, die bekanntlich das Einzige ist, was zählt. Der Ruf nach einem Tempolimit, für Poschert der Versuch, diese Freiheit einzuschränken. Genau wie die Kritik an großen Autos und vieles andere mehr. Doch all das, alles, was ihn einst kickte, von dem er nie genug kriegte, will er nun sein lassen. Und schon titeln einige, Poschert mache den Habeck. Auch er selbst ordnet seine Entscheidung in der Tradition des Grünen-Chefs ein. Der hatte bereits Anfang des Jahres Twitter lebwohl gesagt. Etwas allerdings unterscheidet die beiden dann doch: die Fähigkeit zur Selbstkritik. Habeck erklärte damals, Twitter triggere in ihm etwas an, aggressiver, lauter, polemischer und zugespitzter zu sein. Eine Tendenz, die durchaus auch in Poschards Tweets zuletzt zu beobachten war. Doch davon, und das ist mehr selbstgerecht als selbstkritisch, kein Wort nun. Etwa dazu, wie er einen positiven Kommentar der ARD-Tagesthemen zum Berliner Mietendeckel mit einer Nordkorea-Flagge kommentierte. Also einem beliebten Motiv derer, die in Deutschland eine Meinungsdiktatur sehen wollen. Oder ein anderes Beispiel, als Herbert Grönemeyer dazu aufrief, keinen Millimeter nach rechts zu rücken, schrieb der Springer-Journalist. Besonders witzig von jemand, der in London vor unseren Steuersätzen geflüchtet ist. Eine nicht nur sprachlich falsche Entgleisung, die Poschardt erst auf Druck von Grönemeyers Anwalt zurückzog, vorher aber noch gegen dieses rechtliche Vorgehen polemisierte. Nun also soll Schluss sein. Und Poschardt überlegt, wohin nun mit dem kultivierten Diskutieren. Die liberalen, pluralismus-positivistischen Medien, zu denen er wohl auch die seines eigenen Verlages zählt, müssten auf ihren Plattformen selbst jene Aufgaben übernehmen, zu denen Facebook und Twitter offensichtlich nicht in der Lage seien. Was der Chefredakteur unter Pluralpositivismus versteht, beweist er bereits seit einigen Jahren mit den Kolumnen in seinem Blatt, die zum Teil von Autorinnen und Autoren stammen, die ihren Hass gegen alles, was nicht ihren moralischen Vorstellungen entspricht, nicht nur dort verbreiten. Die auch in Social Media hetzen und dann, und an dieser Stelle zitiere ich noch einmal Poschardt selbst, anonyme Fanboys und Babes haben. Zitat Ende. Anhänger, die angestachelt von den Zündlern gezielt kritische Stimmen angehen und dabei auch vor Morddrohungen nicht zurückschrecken. Etwas, das Poschardt in seinem Kommentar auch beklagt, gegen sich. Dennoch protegierte er seine eigenen Zündler und damit auch ihre Anhänger bislang. Nur diese Rückendeckung ihres Chefs auf Twitter, die haben diese Kolumnistinnen und Kolumnisten fortan nicht mehr. Der ist jetzt weg, schaut seinen eigenen Film und will sein eigener Held sein. Aber für die, die ihn vermissen, seine rund 45.000 Follower, bleibt ein Trost. Er habe erstmal keinen Bock mehr, schreibt Poschardt in seinem letzten Tweet, mit Betonung auf erstmal. Denn auch an dieser Stelle ist er nicht so konsequent wie Grünen-Chef Habeck. Gelöscht hat er sein Twitter-Profil nicht. Seine Werksammlung von mehr als 31.000 Kurznachrichten, sie ist nicht weg.
Michael Borgers kommentierte.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Jürgen Stricker, Redaktionsleiter der Salzgitter-Zeitung, eine Lokalausgabe der Braunschweiger Zeitung. Eine unserer Schlagzeilen zum Morgen wird lauten: Vollkommen verfilzt, Hund an A39 bei Salzgitter gefunden. Dem Hund mussten 4 Kilogramm Fell entfernt werden. Wie es dem Cocker Spaniel zurzeit geht, recherchiert ein Kollege noch. Des Weiteren kümmern wir uns um eine Geschichte in einem Kleingärtnerverein. Dort sind am Samstag 15 tote Kaninchen gefunden worden. Heute soll besprochen werden, nachdem wir bereits in der heutigen Ausgabe berichtet haben, wie es mit dem Mitglied des Kleingartenvereins weitergeht, der mutmaßlich den Tod der Tiere billigend in Kauf genommen hat.